kleiner technischer Fehler letztes Mal. Da sind irgendwie 2 Minuten Stille drin, aber es fehlt nichts. Es ist wirklich alles da. Ist einfach nur zwischendurch eine Lücke.
Ja, mein Gott. Passiert ja auf dem größten Podcaster mal.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina. Wir können noch nicht loslegen. Ich habe meine Notizen noch nicht aufgeschlagen. Nein, Quatsch. Fang an. Hallo und herzlich willkommen.
Dafür brauchst du Notizen.
Ja, natürlich. Ich lese das alles ab. Ich bin mega gut vorbereitet. Das glaubst du doch wohl.
Bestimmt komplett gescriptet und sowas.
Ja, natürlich. Von vorne bis hinten. Bis ins kleinste Detail. Merkt man doch jedes Mal, wenn ich anfange, mich zu verhaspeln, oder?
Ich dachte immer, ich wäre diejenige, die sich verhaspelt, weil ich bin schließlich nicht der Podcast-Profi.
Quatsch. Hallo, wir sind hier in Episode 9. Damit haben wir jetzt die 10. Sache draußen und damit sind wir schon deutlich erfolgreicher als so manch anderer Podcast. Manche gibt es ja dann nur 3, 4, 5 Episoden und das war's dann. Also ich bitte dich, du machst dich schon ganz gut. Ja, du, nachdem ja jetzt der letzte König von Ostenart vollständig draußen ist, Ted arbeitet schon an dem nächsten Buch im Ostenart-Universum. Ich sag's ja nur, ne? Also nach dem letzten König von Ostenart, nach Navigator's Children, kommt jetzt The Splintered Sun. Ist aber wieder ein Prequel, das heißt, dann reisen wir in der Zeit wieder zurück. Er springt da munter auf seinem Zeitstrahl hin und her. Man muss echt aufpassen, dass man da noch so ein bisschen den Überblick behält. Aber dafür haben wir ja Sabrina, das ist ja unsere Chronistin. Sabrina!
Eine Überleitung. Kapitel 17, Biederweg.
Genau, habe ich das nicht großartig. Siehst du, ich habe alles geskriptet. Ich weiß das genau. Und du sagst jetzt, Kapitel 17 heißt Biederweg. Und welches Datum haben wir?
Mitte Mai hätte ich gesagt, also 1165. Ich glaube, wir werden uns jetzt die nächsten 2 Kapitel nicht sehr viel zeitlich weiter bewegen.
Einen Tag, würde ich sagen, ne?
Maximal.
Ja, eine Nacht ist doch... Einen Tag und eine Nacht. Ja, gut, okay.
Gut. Ja, vielleicht 2. Wir werden sehen. Aber Mitte Mai, glaube ich, sind wir uns einig.
Yep, immer noch, genau. Dann erzähl mal.
Also, wir haben Simon verlassen, als er gerade quasi knapp ein Pfeil an ihm vorbeigeschrammt ist. Er hat gerade einen Holzfäller getötet und ein Seether ist abgehauen.
Verschwunden.
Abgehauen, verschwunden. Ich glaube, das ist so ziemlich die Zusammenfassung des letzten Kapitels.
Bis auf diese eine Stimme, die dann aus dem Off ertönt, nimm diesen Pfeil.
Ja, wo ich ja auch schon von Anfang an der Meinung war, das ist irgendwie so eine Art Schuldschein.
Der Pfeil.
Aber kommen wir zu der Gestalt, die zu dieser Stimme gehört. Und von der Simon, als er sie sieht, erstmal denkt, ist das ein Kind? Weil klein, schmal.
Na, so schmal ist der gar nicht.
Ich weiß nicht, wie wir da bei der Beschreibung irgendwie, also ich habe noch irgendwie bei Biederweg habe ich tatsächlich außer klein noch nicht so wirkliches Bild vor Augen.
Okay. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir das auch immer relativ schwer fällt. Also Biederweg ist derjenige, der da jetzt aus dem Off gesprochen hat. Das ist ein Troll, wie sich herausstellt. Und dementsprechend nicht besonders groß gewachsen. Ich für mich habe bei diesem Troll ganz lange irgendwie einen alten bärtigen Dings im Kopf gehabt. Es ist aber tatsächlich so, dass Biederweg für Trollverhältnisse noch ein relativ junger Troll ist.
Wobei ich schon Probleme habe mit, weil in meiner Vorstellung sind Trolle groß. Und ja, irgendwie grobschlächtig, aber ich hatte, weiß nicht.
Du bist bei den Herrn der Ringe-Trollen, richtig?
Wahrscheinlich, ja.
Und wenn man Troll mit Zwerg gleichsetzt.
Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich in Island war und die ja sogar auch in irgendwelchen Gebirgsformationen Trolle sehen.
Also wirklich. Gut.
Deswegen sind für mich Trolle eher groß. Das, was ich da beschrieben habe, da bin ich lieber wahrscheinlich eher bei Kobold oder so.
Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass dieses Troll und so riesengroß eigentlich, außer aus dem Herrn der Ringe, kenne ich das jetzt nicht so. Also ich kenne Troll auch eher so als Kobold, Gnom, so eher so die kleine, fiese Sorte, weißt du?
Ja, ich weiß schon, ich meine, die Disney-Version davon ist ja auch klein und bunt, hat Haare. Und die sind ja auch eher klein, ja. Ja, dann liegt es an mir. Oder wie gesagt, anscheinend bin ich durch Herr der Ringe so geprägt oder halt durch das Erlebnis, wenn du in Island bist und die sagen, okay, in diesen Bergformationen kannst du den und den Troll sehen und du denkst dir, ja, da sehe ich ein Gesicht, vielleicht liegt es auch da. Ich arbeite an meinem Trollbild.
Ach, das wird sich schon irgendwie finden. Es wird ja so oft darauf hingewiesen, dass er halt relativ klein ist. Ne? Ja, jedenfalls trifft Simon diesen Troll. Und Simon ist immer noch kaputt, müde, erschöpft. Ich glaube, der ist völlig mit den Nerven durch.
Verständlich.
Verständlich, ja. Er hat da ja schließlich gerade einen Kätner umgebracht mit seinem Stein. Er hat diesen Caesar da getroffen. Er ist mit einem Pfeil beschossen worden. Im ersten Moment dachte er ja, er wird davon beschossen, dass das eigentlich gar nicht so gedacht war. Stellt sich ja auch erst jetzt quasi raus. Ich fand in dem Zusammenhang ein Zitat schön, das habe ich mir unterstrichen. Er fühlte sich ausgewrungen und plattgeklopft wie ein Hemd, das man auf einem Felsen trockengeschlagen hat.
Ja.
Diese Bilder finde ich einfach immer wieder schön.
Ja, aber ich meine, ich verstehe ihn, weil...
Ja, natürlich, ich ihn auch. Kohldampf hat er auch immer noch.
Ja, er ist seit zwei Wochen unterwegs, hat keine Familie, keine Vertrauten, nichts mehr, friert, hungert.
Ja. Der ist völlig durch. Total lost.
Ja, er meint es einmal so, er war ja eigentlich kurz davor, bei dieser Holzfällerhütte um Hilfe zu fragen.
Hm.
Das war ja eigentlich der ursprüngliche Plan. Also er war ja schon vorher völlig fertig. Dazu kam, er hat in, naja, sagen wir es mal so, Verteidigung eines Wesens jemand anderen umgebracht. Also ist dann noch als Dankeschön von dem Pfeil beinahe erwischt worden.
Ja.
Wobei wir uns, glaube ich, ziemlich sicher sind, dass das absichtlich vorbeiging.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das erklärt ihm, glaube ich, auch Bina Big so ein bisschen. Dass das kommt ja dann später auch raus, dass dieser Pfeil wirklich so eine Art Schuldschein ist. Aber jedenfalls wird der gute Bienabig nimmt sich dem lieben Simon an. Der nimmt ihn wirklich so richtig unter seine Fittiche.
Mhm.
Will ihn auch mit zu seinem Lager nehmen.
Mhm.
Und ruft erstmal sein edles Streitross. Und ich dachte mir bei dieser Formulierung mit dem Zusatz, du darfst aber keine Angst haben oder erschrick nicht. Mal gespannt, was da kommt. Ein Pferd wird es wohl nicht sein.
Es ist nur eine Art Pferd.
Nee, du darfst noch mal kurz sagen, wie unser Troll
Nein,
heißt.
Nein, ich will... Ach, wie wer heißt? Ach, wie unser ich Troll heißt. Ja, unser Troll heißt Bienabig. Aber Bienabig ist genauso eine Kurzform oder Koseform wie Simon für Seoman. Und mit vollem Namen heißt unser Troll Bin-Bin-Eggegabinnig, damit wir das fürs Protokoll auch einmal haben. Ich gestehe allerdings, dass ich mich tatsächlich mit dem, wie es geschrieben und ausgesprochen ist, auch immer sehr, sehr schwer tue. Da hilft es aber dann, wenn man das Hörbuch mal hört. Dann kriegt man den Sound so ein bisschen ins Ohr und dann geht das auch.
Wobei ich also diesen guten Bienapick, den mag ich ja jetzt schon.
Das ist schön.
Ja, weil er hat ihm ja gleich angeboten, so du darfst auch gern die kürzere Form der Freundschaft nehmen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, aber zurück zu diesem Streitross. Mhm. Dieses Streitross ist nämlich kein Streitross, sondern ein ganz anderes Tier.
Ein Wolf.
Also ja, üblicherweise, die Trolle leben in Jikanuk. Jikanuk ist ganz im Nordosten von Ostenart. Wie man vorne auf der Karte oder hinten, je nachdem, wo sie in deiner Ausgabe zu finden ist, nachschauen kann. Und üblicherweise reiten die Trolle auf Widdern.
Das
also auf sowas wie Steinböcken oder so. Und da ist ein Wolf, wie er hier ist, auch sehr, sehr ungewöhnlich. Und dieser Wolf hat auch einen Namen, der heißt Kantaka.
Meine erste Reaktion, ich musste da an andere Wölfe noch denken, die auch relativ groß geraten sind und...
Und auch die weiß sind, genau. Ich habe den Vergleich zu A Song of Ice and Fire hier auch stehen. Also die Schattenwölfe schossen mir auch sofort durch den Kopf. Ganz
ja, wobei das später ja sogar noch relativ noch deutlicher wird, weil ich glaube, im ersten Moment ist der Wolf, den wir da sehen, grau.
Richtig.
Aber später wird uns der erklärt, noch anders.
Später erzählt Bienabig, dass er die Kantaka gefunden hat, als sie ein kleines Wolfswelpen war und da war sie auch noch weiß. Also allerspätestens dann bimmeln die Parallelglocken im Chor, ne? Also alle.
Definitiv, das ist dann die Holzhammer-Methode.
Ja, genau.
Ja, aber die Liebe, also die Kantaka scheint auch eine sehr, sehr liebe zu sein. Also die macht auch für einen Wolf vor allen Dingen einen sehr sympathischen Eindruck.
Ich finde das so süß. Irgendwo steht dann, dass sie sich grinsend auf ihre Hinterbeine setzte.
Das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, aber wenn ich jetzt einen Wolf grinsen sehen würde, weiß ich nicht, ob mir das so angenehm wäre. Ja. Weil wenn so ein Wolfstier mal so die Zähne zeigt.
Ja, gut. Aber da verstehen sich Ross und Reiter oder beziehungsweise Troll und Wolf ja sehr gut, denn Kantaka kommt ja aus dem Unterholz angestürmt. Und dann raufen die beiden auch erstmal eine Runde und Simon ist auch erst sehr verunsichert, so nach dem Motto, huch Wolf, was ist hier los?
Ja, aber die beiden machen sich dann, glaube ich, sowieso trotzdem zu dritt dann auf den Weg. Also und sind, glaube ich, noch relativ lang auch unterwegs.
Ja, Simon wollte ja erst zurück und das Haus des Kätners noch fleddern.
Ja, weil er einfach Hunger hat.
Weil er einfach Hunger hat, genau. Ich weiß gar nicht, wie er ihm das jetzt nochmal ausredet.
Er sagt es ihm knallhart und er sagt, du kannst doch den Mann nicht erst umbringen, also so in die Richtung, du kannst ihn nicht erst umbringen und kannst ihn dann auch noch ausplündern. Das ist nicht gerade so die feine englische Art.
Ja, aber wenn er doch jetzt sowieso tot ist, ich meine, gut, man weiß natürlich nicht, ob da nicht noch mehr Menschen sind, sei mal dahingestellt. Und die machen sich dann jedenfalls, ja, nochmal, also gefühlt auch nochmal einen halben Tag auf und stapfen da in das Lager des Trolles, ne?
Ja, also das ist, glaube ich, einiges an Weg. Was ich an Bienenbeck ja auch sehr, sehr mag, ist, dass er für jedes bisschen irgendwo ein Sprichwort hat.
Oh, ist das nicht... Wir lernen ihn ja jetzt gerade erst kennen. Es sind gerade mal 2 Kapitel und es sind schon 4 Sprichworte, mindestens, die, also diese Kanuck-Weisheiten, die er da so von sich gibt. Es ist so großartig.
Ja, ich meine, ich werde ja hier dafür... manchmal von gewissen Personen des Haushalts verteufelt, wenn ich wieder zu irgendwas ein Sprichwort habe. Aber ich mag sowas. Weil wir halt, irgendwann erreichen wir ja glücklicherweise dann mal dieses Lager. Und die erste Reaktion von Bienenbeck ist dieses Sprichwort, ich sage es jetzt aber lieber mal auf Deutsch, wenn die Bären dich nicht fressen, bist du zu Hause.
Ja, ist das nicht schön?
Ja.
Er lässt dann noch so ein paar weitere Weisheiten im Laufe der 2 Kapitel ab. Aber die gehören alle eindeutig mit auf meine Liste der Lieblingssprichwörter. Definitiv.
Bin ich dabei. Also nix hier mit Home, Sweet Home. Wenn die Bären dich nicht fressen, ist es zu Hause.
Ja, genau. Ja, und dann stellt sich an diesem Lager relativ schnell raus, dass Bienenbeck also tatsächlich ein sehr bewanderter Waldläufer ist. Der kann aus grünem Holz Feuer machen. Der hat also ein Pülverchen in seinem Rucksack.
Ist das Magie?
Man weiß es nicht so genau, aber passender Stichpunkt. Findest du nicht auch, dass es hier eine Parallele zum Herrn der Ringe gibt? Ich meine, gut, hier ist jetzt nur ein verirrter Wanderer, der einen Waldläufer trifft und da trifft der große Wanderer den kleinen Waldläufer. Aber mach mal die Wanderer kleiner, setz da 4 hin und setz den großen Aragorn daneben.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber ja, sehe ich.
Mhm, siehst du? Ich fand das auch wieder einer der Hinweise aus dem Ted Williams Forum, wo ich das dann, als ich das dann gelesen habe, ich gedacht, ach ja, das ist ja auch interessant.
Ja, sieht man, weil wobei da der, wahrscheinlich ist der gute Simon gerade auch ausgehungert wie 3 Hobbits.
Mindestens. Genau. Ja, und Simon ist immer noch natürlich total kaputt. Der schläft auch, während der Bienenbeck das Essen macht, zwischendurch mal ein. Und er hadert da auch ein bisschen mit sich, weil er auch ein bisschen Angst hat zu vertrauen. Ist dann aber nachher an einem Punkt, wo er sagt, es ist jetzt völlig egal. Es ist jetzt einfach zu schwer, nicht zu vertrauen. Und die Aussicht auf Essen lässt ihn, glaube ich, auch einfach nur alle Angst in den Wind schießen.
Ich glaube, irgendwo ist er auch ein Punkt erst einmal erreicht, wo ihm einfach die Augen zufallen. Dann wird er ja zwischendrin mal kurz wach. Hat den Kopf von Kantaka auf den Beinen und ich glaube, das ist die Situation, wo ihn dann Bienenbeck auch Brühe einflößt.
Mhm. Also, und da schläft er auch sofort wieder ein. Also an dem Tag passiert echt nicht mehr viel, ne?
Ja, anscheinend ist aber auch Bienenbeck so weit auf Zack, um zu wissen, ja, okay, der Junge ist wahrscheinlich eh schon komplett ausgemergelt, der würde jetzt irgendwas Normales zu essen auf Anhieb eh nicht vertragen.
Mhm. Schon schlau von diesem kleinen Troll, ne?
Der scheint sowieso recht schlau zu sein und steckt voller Überraschungen.
Mhm.
Und ja, und irgendwann ratzt Simon komplett weg und schläft, glaube ich, bis zum nächsten Morgen.
Ich finde es auch total schön, dass man tatsächlich, also Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der englischen Übersetzung ist oder in dem englischen Original ist, aber in der deutschen Übersetzung merkt man auch ganz klar, dass Binabik, das Westerling, was Simon ja eigentlich spricht, total anders spricht als Simon. Also es ist schon so ein bisschen absonderlich, manchmal ein bisschen umständlich. Also solche Sachen wie, du musst einen großen Schlaf nötig gehabt haben.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das irgendwann später noch dastehen, weil ich das dann noch mit einer anderen Figur verglichen habe. Aber er hat auf jeden Fall eine eigene Sprache, die man sofort erkennt.
Ja, einen eigenen Sprachrhythmus auch, finde ich. Auch so, wie er die Worte stellt. Und also es ist schon sehr, sehr großartig gemacht.
Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also man hört einfach, also man sieht an der Satzstellung oder an den Worten einfach, dass Binabik gerade redet. Das stellt man auch relativ schnell fest. Mhm. Das fand ich auch sehr schön, dass du halt wirklich das so aus dem, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt einfach irgendwo das Buch aufschlagen würdest und da liest, würdest du wahrscheinlich sofort merken, das ist Binabik.
Hm. Genau.
Auf jeden Fall schläft er jetzt eben mal die ganze Nacht durch, den Rest der Nacht, und als er aufwacht, sitzt Binabik über irgendwelchen Knochen und ist anscheinend in Trance.
Mhm.
Ist aber, glaube ich, ein bisschen erschrocken, dass er dabei, sag ich jetzt mal, erwischt wird.
Ja, wobei so schlimm ist das, glaube ich, eigentlich nicht. Diese Knöchelchen, die spielen später nochmal so ihre Rollen. Die kommen nochmal ausgiebiger vor.
Weil es mir auch gerade noch einfällt, Simon hatte ja auch irgendwie einen Traum in der Zeit, in der er geschlafen hat.
Ja.
Und also ich bin mir mittlerweile auch sicher, dass die ganzen Träume, die Simon so hat und die wir miterleben dürfen, irgendwelche Bedeutungen haben.
Ach, sieh mal einer gucken.
Ja, es ist da, diesmal ging es um irgendwelche helläugigen Vögel mit goldenen Halsbändern, die irgendwelche regenbogenschimmernden Fische fangen.
Was das wohl zu sagen hat.
Ich bin komplett überfragt.
Gut.
Vielleicht werden wir mal die Theorie dazu.
Vielleicht werden wir uns da eines Tages nochmal drüber unterhalten. Also aber in der Retrospektive sind solche Sachen halt tatsächlich immer. Ja, dann denkt man dann schon nachher, ach ja, der gute Williams hat sich da schon was beigedacht. Es ist nicht einfach nur so, dass wir da irgendwelche Zeilen hinschreiben, sondern ja.
Naja, wenn mir die Träume dann schon so genau beschrieben werden, weil Simon ist ja nicht der Einzige, dessen Träume beschrieben werden, gehe ich mal davon aus, dass der Herr sich was denkt dabei.
Ja.
Jedenfalls gibt es auch Frühstück. Ein paar Wildtauben, die sich zum, die mit ihnen zu speisen gedenken. Wo wir dabei wären, dass Binabik eine wunderschöne Art hat, es zu umschreiben.
Mhm.
Und frisch gesammelte Beeren und Nüsse leisten ihnen Gesellschaft. Und Simon muss sich sowieso langsam, wäre sowieso geweckt worden, weil er muss sich ja um die ganzen Gäste mitkümmern.
Ist auch so süß formuliert, ne?
Ja.
Ja, und dann gibt Binabik dem Simon erstmal seine Habseligkeiten wieder, seine 7 Sachen. Also zum einen das Morgenesche Manuskript, mein Gott, das Manuskript von Morgenes, so rumformuliert ist, glaube ich, besser. Und diesen ominösen weißen Pfeil.
Oder gute Simon aber, glaube ich, ein bisschen erschrocken ist.
Ja, Simon ist erschrocken, weil Binabik das Manuskript vom Doktor hat, ne? Mhm. Und so nach dem Motto, was hat er da dran zu suchen? Und auch so ein bisschen mit, ja, ich würde sagen, auch ein bisschen Eifersucht. Mhm. So, ne? Das ist meins, das geht dir nichts an, obwohl er ja eigentlich, wie wir ja gehört haben, seit einigen Tagen gar nichts mehr damit gemacht hat, außer dass es für ihn wahrscheinlich ein bisschen tröstlich war, das Manuskript dabei zu haben. Gelesen hat er ja nicht mehr viel drin.
Mhm.
Und dann ist Simon erst so ein bisschen, ja, kratzbürstig und steckt dieses Manuskript relativ zügig ein. Aber dann unterhalten die beiden sich doch nochmal näher über diesen weißen Pfeil.
Ja, der Pfeil hat es anscheinend wirklich in sich. Also er scheint auch relativ wertvoll zu sein. Und Binabik erklärt eben auch, dass so ein Pfeil so nicht leichtfertig verschenkt wird. Und halt
und
wirklich
auch, dass er nicht verschenkt wird, sondern dass er halt als Zeichen für eine Schuld ist,
die noch unbeglichen ist.
Genau. Ja. Was an dieser weiße Pfeil, da fällt, mir ist jetzt, also ich musste jetzt gerade mal ganz schnell aufschreiben. Ich habe nämlich den halben Morgen mir den Kopf darüber zerbrochen, wie der Pfeilmacher heißt. Ich wusste, dass ich es irgendwo in meinem Hirn versteckt habe und jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. Was erfahren wir denn über diesen Pfeil?
Wo er hergestellt wurde, aber glaube nicht von wem.
Richtig.
Also wenn, ja, also Pfeilmacher also, wäre mir neu.
Ja, ist Kommt später. Ich habe nur lange drüber nachgedacht. Ich glaube, ich verrate nicht unbedingt. Nee, ich glaube, das kann ich ruhig spoilern. Ich meine, der heißt Winda Yao oder so ähnlich. Der Pfeilmacher, der Sisi aus Tumetai.
Ja, Tumetai, das hatte ich da aufgeschrieben. Da ist er gefertigt worden.
Ja, eine der 9 großen Sisi-Städte. Tumetai nordöstlich noch weiter im Norden und Osten als Jikanuk.
Die schon vor langer Zeit unter dem blauen Eis im Osten meines Heimatlandes verschwunden ist.
Genau. Also auf meiner Karte ist es auch gar nicht drauf. Kennen wir schon andere Sithi-Städte?
Außer Assur?
Naja, Assur ist auch eine von den 9 großen natürlich.
Wenn, dann habe ich wieder nicht richtig aufgepasst.
Nee, ich glaube so richtig... Nee, ich glaube, es kam noch keine andere vor. Ich habe heute Morgen dann tatsächlich mal eine Liste gemacht, habe sie mir alle rausgesucht und habe überlegt... Und ja, wir können die Liste ja dann irgendwann mal fortführen. Also vermerke Sithi-Städte 2, Tumetai und Assur.
Ich muss 9 erreichen, interessant zu wissen.
Ja, wobei es einige von diesen Städten auch gar nicht mehr gibt. Also Tumetai zum Beispiel existiert ja gar nicht mehr.
Ja, also Assur hat sich ja auch verändert und ist jetzt eher der Hochhorst.
Ein Pfeil aus weißem Holz mit weißen Federn, gefiedert in Tumetai, das wird erwähnt. Und über mit Symbolen beschnitzt und eine Spitze, die aus einem milchig blauen Stein geschnitten ist. Also das stelle ich mir schon sehr imposant vor. Also zumal so ein Pfeil ist ja nun auch, ja, ich würde mal sagen, so unterarmlang auf jeden Fall. Und wir haben uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, so dieses Phänomen der nie leer werdenden Köcher. Das ist ja auch sowas, was Legolas zum Beispiel in dem Herr der Ringe-Filme hat. Der hat ja immer noch einen Pfeil und noch einen Pfeil und noch einen Pfeil und noch einen Pfeil. Wenn man sich dann die Realität mal anguckt, ist es tatsächlich so, dass Pfeile sehr, sehr wertvoll waren, weil das auch ein wahnsinniger Arbeitsaufwand war, die Dinger überhaupt herzustellen. Du musst ja erstmal ein Holz haben, was dafür geeignet ist, was du entsprechend, was wirklich gerade ist oder was du gerade so bearbeitest, dass es gerade ist. Pfeilspitzen sind auch nicht unbedingt, die liegen auch nicht so wie Sand am Meer rum. Und da wurde halt wirklich schon Aufwand gemacht, um die 5 Pfeile, die man irgendwo verschossen hat, auch wiederzukriegen.
Plus, dass dieser Pfeil ja sogar noch sehr hochwertig verziert ist.
Ja, genau.
Das kommt dann auch nochmal hinzu.
Ja.
Also ich sag mal, allein die Arbeit, die da noch zusätzlich drin steckt für die Verzierungen. Also das ist wirklich etwas, das du nicht leichtfertig verschießt. Auf jeden Fall bei einem guten Bienerpick gibt es wenigstens was Ordentliches zu essen.
Schon wieder.
Schon wieder, ja.
Also in den 2 Kapiteln wird sehr viel gegessen.
Ja.
Dafür, dass wir vorher relativ wenig gegessen haben, das holen wir jetzt alles wieder auf.
Ja, ich glaube, der Simon braucht auch wieder was auf den Rippen. Ja, und wie auch Bienerbig ist, der sagt, ein bisschen Essen im Bauch macht doch alles anders. Kennen wir das nicht alle?
Ja.
Vorher gereizt und dünnhäutig und kaum gibt man uns was Ordentliches zu essen, ist alles wieder in Ordnung.
Ja, genau.
Ja, so, auf jeden Fall unterhalten sich die beiden auch noch über den Holzfäller.
Richtig, genau.
Darüber hat sich das Thema noch gar nicht so Gedanken gemacht.
Ja, wobei er in dem Moment, glaube ich, nicht so ganz unglücklich ist damit, dass er den getötet hat, ne? Weil er ist ja der Meinung, das war ein böser Mann.
Ja, der stand momentan, ja. War er ein böser Mann, wollte er ja jemanden umbringen.
Ja, also er hätte den Caesar sicherlich umgebracht.
Mhm.
Andererseits hat er Kätner selber in Simon aber, glaube ich, auch keine Bedrohung gesehen, denn hat er ja eigentlich quasi links liegen gelassen.
Ja, da kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu. Ja, und auf jeden Fall möchte Bienerbig wissen, wo der Simon überhaupt hin möchte.
Mhm. Und da sagt Simon dann halt das erste Mal auch wirklich, dass er nach Naglimund möchte.
Schaut aber auch sehr interessiert, wie denn überhaupt Bienerbig reagiert.
Mhm.
Und Bienerbig sagt, ja, passt so frei nach dem Motto, dann werden sie wohl sich eine Weile Gesellschaft leisten.
Mhm. Weil Bienerbig ja wahrscheinlich auch irgendwann wieder in seine Heimat zurück möchte.
Ja, wahrscheinlich.
Der noch deutlich nördlicher von Naglimund liegt. Also von dessen wegen. Genau.
Ja, genau. Und der gute Bienerbig will dann Kantaka rufen und sagt es auch so schön so, ich muss Kantaka rufen, die gewiss damit beschäftigt ist, Grauen und Verzweiflung unter den Nagetieren der Gegend zu verbreiten. Finde ich auch eine schöne Formulierung.
Ach da, ja, okay. Ja, und damit? Endet Kapitel 17.
So ziemlich,
also so richtig viel passieren tut hier auch mal wieder nicht, ne?
Nö. Außer, dass wir halt den Bienerbig kennenlernen.
Und Kantaka.
Und was zu essen kriegen.
Halleluja. Es wird ja auch langsam mal Zeit. Er fühlte sich ausgewrungen und plattgeklopft wie ein Hemd, das man auf einem Felsen trockengeschlagen hat. Weiter geht es mit Kapitel 18. Ein Netz aus Sternen.
Und wir haben immer noch Mai 1165.
Ist auch immer noch der gleiche Tag, ne? Die beiden sind von ihrem Lager morgens aufgebrochen, sind losgelaufen und wandern durch die Gegend.
Quatsch.
Simon verlässt sich ziemlich drauf, dass der Troll halt weiß, wo es lang geht.
Ja, da ist er für mich ein bisschen zwiegespalten. Einerseits sagt er wäre misstrauisch, wo ich mir denke, ja, aber das, was du alles gerade hier tust, wirkt alles bloß nicht misstrauisch und nach Fluchtreflex.
Mhm.
Aber ich glaube, da überwiegt jetzt einfach diese Freude, nicht mehr alleine zu sein.
Ja, und das und alles nicht alleine, um alles kümmern zu müssen, jemanden zu haben, der weiß, wie man Feuer macht, jemanden zu haben, der weiß, wie man jagt und wo der Weg lang geht. Und ja, Simon hat.
Ich glaube, wir müssen mal kurz wieder in Erinnerung rufen, der gute Simon ist 15.
Ja. Ja. Wobei er sich die ganze Zeit doch sehr zusammenreißt. Also als er gefragt worden ist, wer er denn sei, antwortet er auch Simon vom... Mann, der Lesende hört unwillkürlich Hochhorst dahinterher und dann berappelt er sich aber und sagt aus Erkester. Er versucht das noch so ein bisschen zu verheimlichen. So ganz traut der Minabik halt doch noch nicht.
Was er in den gewissen Sinne auch vernünftig ist.
Ja, auf jeden Fall. Ist auch einfach nur ein random Fremder, der da irgendwo rumläuft, den du zufällig triffst. Und wieso solltest du dem jetzt vertrauen und dem davor nicht?
Hm? Ja, nur weil er Essen hat und das mit dir teilt?
Mhm, genau.
Auf jeden Fall erzählt anscheinend ihm Binabik auch, warum er hier überhaupt in der Gegend unterwegs ist.
Mhm.
Er ist unterwegs in irgendwelchen Geschäften. Also auch Binabik erzählt nicht alles auf Anhieb. Also er ist da auch ein bisschen zurückhaltend.
Darauf kommen wir nochmal zurück. Später.
Ja, und er erzählt halt auch, also er macht es wohl einmal im Jahr, dass er aus dem Norden runterkommt, dass teilweise er seine Geschäfte teilweise bis nach Erkester hat, aber auch bis zu den Herrn Istiri.
Mhm.
Und dass dieses Jahr irgendwie gefühlt alles anders ist, weil die Völker unruhig und voller Angst sind.
Ja, und der Norden in Aufruhr ist, habe ich mir hier aufgeschrieben, ne?
Ja, und da habe ich mir gedacht, das ist ja nicht wirklich nur im Norden so.
Ja.
Also nicht nur im Norden hat sich die Lage verschlechtert. Ich meine, ja, wir wissen, in der Rimmersgard war es so, dass irgendwo die Schneestürme extrem waren, aber der Rest ist, gerade die südlicheren Völker, ja, mussten ja alle hungern.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass Binabik halt nur auf den Norden eingeht, weil er da halt gewesen ist, ne? Also er ist wahrscheinlich dieses Mal nicht so weit in den Süden hinuntergekommen. Ich vermute auch mal, dass der irgendwo in Erkester gewesen ist oder zumindest da in der Gegend. Herrn Istiri ist ja deutlich weiter im Westen.
Mhm.
Und ja, ich fand auch die Frage so süß, als Simon dann fragt, ob Binabik jeweils im Süden gewesen sei. Und Binabik fragt dann zurück, naja, wenn du drüber nachdenkst, dass ich aus Hikano komme, von uns aus ist eigentlich alles südlich.
Mhm. Genau, stell dich mal am Nordpol Richtung Süden, ne?
Ja, genau.
Ja, aber auf jeden Fall scheint Simon schon wieder besser zu gehen, weil er fängt an, Fragen zu stellen.
Und zwar ganz viele. Und Binabik ist dann nachher auch ein bisschen genervt, so nach dem Motto, hör mal, du fragst und fragst und fragst. Und ja, sagt Simon, das wurde mir früher schon gesagt, dass ich nicht so viel fragen soll. Und
Dachte mir auch sofort, das kennen wir doch irgendwoher. Ja, das hat doch schon mal jemand anders gesagt.
Und Binabik erwidert dann, nein, du stellst nicht zu viele Fragen, aber du häufst eine auf die nächste und man schafft es gar nicht, eine zu beantworten, weil du schon wieder 5 neue losgelassen
hast. Es soll da ja einen Trick geben. Man muss einfach Simon dazu verdonnern, seine Fragen aufzuschreiben.
Aber ob der Troll lesen kann?
Warum nicht? Er scheint ja sonst auch recht gebildet und
Das Manuskript vom Doktor hat er auch nicht angepackt.
Wissen wir nicht. Simon hat geschlafen.
Stimmt. Ja, okay. Gut.
In der Zeit kann viel passiert sein.
Ja. Ja, und dann kommt die Geschichte, dass Binabik erzählt, wie er Kantaka gefunden hat, als verlassenen Welpenwolf, als verlassenes Wolfswelpen, oder wie soll man das nennen?
Verlassenes Wolfswelpe, ja.
Ja, ja. Und dann großgezogen hat und dass seine Stammesgenossen, die anderen Trolle, wohl auch gesagt haben, du spinnst ja, ein Wolf als Reittier, was soll das denn? In dem Zusammenhang ist es auch noch sehr interessant, dass hier schon darauf hingewiesen wird, dass das Verhältnis zwischen Rimmersmännern und Trollen obwohl sie direkte Nachbarn sind, nicht unbedingt das Allerbeste ist.
Ja, das ist, glaube ich, auch noch sehr beschönigt.
Immer so. Zu sagen, dass sie sich auf den Tod nicht ausstehen können, ist noch verdammt freundlich formuliert.
Ja,
B wird uns dieses Verhältnis noch einige Probleme bescheren.
Oha, ich vermisse trotzdem den lieben Iskrim nur.
Ah, den.
Aber wie war das, die Quanuk bezeichnen die Rimmersgarde als frostverrückte, blutfähige Sinnen-Leute? Ja, okay.
Die unter zu großer Körpergröße leiden.
Gut, ja, das ist aus Trollsicht.
Aus Trollsicht sind, glaube ich, alle groß. Das ist allerdings richtig. Rimmers Männer und Kanuk, die können sich nicht so richtig gut leiden. Das ist richtig.
Aber trotz allem hat es der liebe Binabi geschafft, dass er Kantaka großgezogen hat.
Mhm.
Und offensichtlich verstehen die beiden sich ja blendend.
Mhm.
Und sie, wie gesagt, die zwei haben ja viel Zeit, sich zu unterhalten, Simon und Binabik. Und Simon ist immer noch ein bisschen baff, dass es Sithi gibt. Und Binabik meint, ja, warum denn auch nicht? Bloß weil du sie jetzt noch nicht gesehen hast. Und du glaubst ja auch an die Wesen aus den südlichen Ländern. Die hast du aber auch noch nie gesehen.
Ja. Mhm.
Also,
ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Sisi oder auch das schöne Volk, wie es denn dann genannt wird, dass das so, ja, sagenumwoben ist. Und dass es da so viele Gerüchte drüber gibt und dass die halt auch seit Jahren niemand gesehen hat. So richtig, jedenfalls.
So richtig, aber also, was heißt niemand? Das ist, glaube ich, anscheinend übertrieben. Oder diejenigen, die sie gesehen haben, haben nichts davon erzählt.
Man weiß es nicht so genau. Wie viele Sisi haben wir denn inzwischen gesehen?
Einen.
Mhm, okay.
Aber wir haben einen gesehen.
Ja, mit blauem Haar.
Lavendelfarben, ja.
Ja, Fliederfarben, Lavendelfarben.
Ja. Flieder.
Entschuldigung.
Aber wir haben einen.
Ja, genau.
Aber sehr gesprächig war der leider auch nicht. Den konnte Simon jedenfalls nicht ausfragen. Kein Kommentar. Schon klar. Wobei ich an der Stelle, wo sie sich darüber halten, gibt es auch so eine schöne Formulierung von Binabik. Dieses, solange sie sich gegen das Eindringen von Wissen nicht wehren. Das fand ich auch so schön. Ja, man dachte, ja, du kannst dich halt auch dagegen wehren, dass du halt dazulernst.
Ja, dieses ich kann nicht und ich will nicht und dieses stur und bockig und da ist er ja so ganz auf meiner Linie. Ich bin ja auch so ein Freund von immer mal was Neues lernen und ausprobieren. Ja, manchmal ist das sehr anstrengend.
Ja, aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann weiß ich auch nicht, ob ich es schaffe.
Richtig. In dem Zusammenhang fällt mir Yoda ein. Tu es oder lass es. Ein Vielleicht gibt es nicht.
Komm, den hätte ich später noch erwähnt.
Entschuldigung, jetzt habe ich dir deine Pointe geklaut, oder was? Ach
komm, dieses irgendwelche anderen Fandoms plündern, das macht doch auch Spaß. Aber das kommt schon noch, das werde ich mir nicht begreifen.
Na dann, gut.
Aber wo habe ich denn das? Gute Frage. Aber ja, da war auch so eine Formulierung von Binabik, wo ich mir gedacht habe, ach, das hätte auch Yoda sagen können.
Ja. Auch so von dieser Wortstellung her, ne?
Ja, genau, das war halt so dieses Vertrauen. Also,
Vertrauen, du musst.
Ja.
Oder irgendwie so in die
Mein Kopf Richtung. Hat, also es stand da nicht so, es stand, du musst vertrauen, irgendwie so, und mein Kopf hat gelesen, Vertrauen, du musst.
Ja, genau. Aber Binabik erklärt dem Simon jetzt, wo es lang geht, beziehungsweise wo er hingeht.
Binabik, wo es lang geht, erklärt er ihm später auch noch.
Binabik möchte zum Knoch. Was das genau ist, erfahren wir leider erst im nächsten Kapitel. Und von dort aus geht es wohl zur Welthelmstraße. Du erinnerst dich an die Diskussion letztes Mal mit den Straßen, ne? Also,
wie kommen wir überhaupt nach Naglimund, ja?
Genau.
Wobei es ist, weil Simon war ja verwirrt, weil sie überhaupt Richtung Westen laufen, weil
Naglimund ja im Norden ist.
Ja, aber manchmal muss man halt irgendwelche Umwege laufen, weil der direkte Weg ist anscheinend irgendwie ein Gebirge, habe ich den Eindruck.
Mhm.
Ja. Und unterwegs, also sie sind jetzt dann schon so lange unterwegs, dass mal es an der Frage Zeit wäre, vielleicht auch mal an eine neue Lagerstätte zu denken.
Ja.
Die sie dann auch finden an dem Waldbach. Und ja, Kantaka muss quasi auf den Lagerplatz aufpassen und die beiden machen sich auf Vögel jagen. Und Binabik deutet schon an, das würde er auch auf lange Sicht Simon beibringen.
Ja, finde ich auch sehr spannend, weil Winabik hat da so einen Wanderstab. Den
Ja,
baut er
den
dann
finde
so
ich
nach
auch cool.
und nach auseinander. Also er schraubt den auseinander, da kommt ein Messer raus, da kommt eine Flöte raus, da ist ein Blasrohr in diesem Wanderstab.
Er
Da
ist ja
sind
quasi ein Blasrohr an sich,
ja,
der
genau.
Wanderstab.
Also ich habe tatsächlich dazu geschrieben, das Osten adert Schweizer Taschenmesser. Da ist also so ungefähr alles drin, was man braucht. Und
Inklusive dem Lederbeutel für die Pfeile.
richtig, genau. Oder diese kleinen Dornen, ne? Das sind ja keine richtigen Pfeile. Das stelle ich mir wirklich so vor, wie so ganz kurze kleine Nadeln,
Ja, aber es.
die teilweise auch mit einem schwarzen Gift getränkt sind. Also ich hätte die jetzt noch kürzer. Ich hätte nicht so ganz so.
Ich hätte schon fast noch einen Ticken länger, weil da muss ja dann hinten auch noch die Wolle passen. Du dran basteln für den Pfropf, damit du es dann verschießen kannst. Ich habe doch da
Du,
auch keine Ahnung.
ich find das total interessant, wie da so die gleichen Worte unterschiedliche Bilder in den Köpfen entstehen lässt, ne? Das ist schon sehr spannend. Ich musste jedenfalls über dieses Schweizer Taschenmesser aus Ostenart sehr grinsen. Also als ich das vorhin aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, oh ja, das passt.
Ja, Binabeks Wanderstab beherbergt einige Überraschungen.
Ja.
Sagt, glaube ich, aber auch Simon ähnlich, wo Binabik sagt, naja, eine Überraschung nach der anderen, in kleinen Häppchen. Ja, und diese vergifteten Nadeln können sogar anscheinend Bären töten.
Ja.
Aber für die Vögel nehmen wir lieber was ohne Gift.
Genau. Und ein weiser Troll hält sich dann nicht in der Nähe auf und wartet, ob der Bär auch wirklich verschieden ist, wenn man ihn denn mit so einem Pfeil attackiert hat. Weil das Gift braucht ein Weilchen, bis es wirkt. Und man sollte dann auch als Troll besser die Beine in die Hand nehmen.
Ja, würde ich jedem empfehlen.
Ja.
Es ist halt allgemein so mit verletzten Tieren. Die sind halt eher gefährlicher. Auf jeden Fall will dann nach dem Essen der Wienerbeek auch noch wissen, warum denn Simon überhaupt nach Naglimund will. Weil, so wie es aussieht, rüstet sich eigentlich Naglimund gerade. Er redet auch von der Festung Naglimund. Und die rüsten sich auch für den Kampf. Also. Und nichts Genaues weiß man nicht. Eventuell
Ich
könnte
wollte
sich
gerade
da
sagen,
auch.
gegen wen wollen die denn jetzt kämpfen oder wer kommt denn da jetzt? Wird das erwähnt?
Nee.
Okay.
Glaube
Hatte
nicht.
ich auch jetzt so in Erinnerung, aber manchmal ist es ja auch so, dass mich da die Erinnerung trübt oder ich was
Nee, nee.
überlese oder, ne?
Nee,
Genau.
nee. Mich hat's tatsächlich auch gewundert, dass Benabix so viel mitbekommen hat, dass man gesagt hat, okay, Naglimund rüstet sich zum Kampf. Warte mal, wo haben wir es denn? Dum, dum, dum. Genau. Ich verstehe immer noch nicht, warum du dorthin zu gehen wünschst. Ich hörte Berichte, dass man die Festung Naglimund für einen Krieg bemannt. Ich hörte Gerüchte, dass Josua, der Prinz, dessen Verschwinden sich selbst an den entlegensten Orten, die ich bereiste, herumgesprochen hat, sich vielleicht dort versteckt, um gegen seinen Bruder, den König, Krieg zu führen.
Yep. Was ja auch eigentlich der Grund ist, warum Simon dahin will.
Ja, aber das.
Das will er aber Binabik nicht auf die Nase binden und redet sich dann halt damit raus, dass er da jemanden kennt. Den Hafner, du erinnerst dich an Sangfugol?
Dunkeldüster, ja.
Dunkel. Das war der Hafner, mit dem Simon sich auf dem Hochhorst bei Johann Presbyters Beerdigung unterhalten hat. Kurz bevor Pryrates den Hund totgetreten hat.
Ah,
Das
ja,
war
jetzt
Sangfugol.
stimmt. Danke.
Ja? Na bitte,
Danke.
es muss ja auch irgendwie mal Vorteile haben, wenn man ein Buch vorwärts und rückwärts und seitwärts gelesen hat.
Ich könnte ja sagen, ich bin jetzt einfach nur der Platzhalter für unsere Hörenden.
Alles gut.
Die haben das bestimmt auch noch nicht alle auf dem Schirm.
Alle nicht, aber so einige vielleicht schon. Ilva bestimmt. Shoutout, Ilva.
Genau, aber ja, so viel zu dem Thema. Simon möchte trotzdem nach Naglimund. Und ja, trotz allem wird noch ein, glaube ich, ein gutes Stück Weg wird den Binabik begleiten.
Ja.
Was ich auch sehr süß finde, ist, dass Simon anbietet, so frei nach dem Motto, Simon könnte auch mit zu den Quano kommen. Wäre halt ein sehr großer Troll.
Und dann
Vor
behalte
allem.
man im Hinterkopf, dass Simon halt für einen Menschen auch relativ hochgewachsen ist, ne? Das wird ja doch das eine oder andere Mal erwähnt, dass Simon also schon wirklich verdammt groß und auch verdammt schlaksig dabei ist.
Aber so ein großer und überragender Troll würdest du werden.
Ja, genau.
Aber es fand ich sehr viel, sehr süß. Also sehr, sehr viel Bienenpick-Liebe hier.
Mhm.
So, und dann, ja, die beiden sind auch ein bisschen, sind übersatt, glaube ich. Also die anscheinend haben sie einen großen Vogel erlegt. Beide sind satt geworden und als dann das Feuer so runterbrennt und die ersten Sterne rauskommen, schauen sie dann so in den Himmel und dann erzählt Bienenpick von Mezumiris Netz.
Mhm.
Das.
Hm? Ja.
Darfst gerne meine Aussprache korrigieren, wenn es im Körper anders ist.
Das kann ja auch sein, dass es bei dir anders heißt. Bei mir heißt es Mezumirus. Mezumirus, ja.
Ja, okay. Dann,
du kannst auch einfach ja. Seda sagen, das ist einfacher.
Ja, bitte. Einigen wir uns
ja, auf Seda. Das ist übrigens dann halt auch genauso eine Parallele, wie du ja zum Beispiel mit der griechischen und römischen Mythologie hast. Ne? Es gibt also den Gott, der hat dann halt zwei Namen, ob der jetzt Zeus oder Jupiter heißt oder Apollo.
Ja.
Oder ich kenne mich da halt nicht so besonders gut aus, aber ich weiß wohl, dass die halt in der griechischen und römischen Mythologie, dass die gleiche Person gemeint ist, die nur dann im Prinzip zwei Namen hat, ne?
Ja, oder Aphrodite und Venus.
Ja,
es soll ja da auch einen großen, sehr bekannten Fantasy-Autor geben, der seinen Protagonisten gerade im Silmarillion mehr als einen Namen gibt. Also von daher, aber ja. reden wir lieber von Zedda, weil das kann man wenigstens ordentlich
aussprechen. Reden wir über Zeddas Decke. Und Simon fragt, welche Decke oder welches Netz? Und dann sagt Bienenpick etwas, da hättest du, glaube ich, hellhörig werden sollen. Lehren sie dich denn nichts in deiner verschachtelten Burg?
Oh, das ist mir tatsächlich in Gang.
Ja. Warte, also Bienenpick scheint über Simon mehr zu wissen, als er zugibt. Weil Simon hat sich ja die ganze Zeit, er war ja kurz davor, sich zu verplappern, dass er gesagt hätte, vom Hochhorst. Aber er hat es nicht gesagt.
Stimmt, tatsächlich. Ich hab's tatsächlich überlesen.
Ach, macht ja nichts. Es ist doch schön, wenn ich auch mal was sehe.
In deiner verschachtelten Burg. Mezumirus Netz. Hm? Wer ist das? Ja. Kurze Zeit. Also ich habe mir zwischenzeitlich bei den zwei Kapiteln, gerade weil Simon ja auch so übervorsichtig war, eigentlich vorgenommen, ob mir das irgendwann auffällt, dass Bienenpick mehr weiß. Aber den Hinweis habe ich tatsächlich überlesen.
Ja,
vor allen Dingen verschachtelte Burg.
Es reicht ja, wenn einer von uns das erwähnt. Reicht ja. Ist ja völlig egal, ob nur du oder ich. So, Mezumiru, die Mondfrau. Oder auch Zedda. Das ist jetzt, was jetzt kommt. Also Mezumirus Netz ist ein Sternbild. Oder Zeddas Decke. Je nachdem, ob wir das jetzt aus der Sisi oder der Kanuk-Mythologie betrachten. Und da geht es jetzt halt tatsächlich um die Entstehungsgeschichte, also die Urgeschichte, wie eigentlich quasi das Leben der Ostenart gekommen ist. Und da gibt es ein Lied zu und das trägt Bienenpick jetzt zumindest in Teilen vor.
Hier ist dann übrigens unsere Yoda-Stelle.
Ah, wo denn?
Die anfängt also bei mir relativ, also wenn Bienenpick seine Flöte ergreift und dann später verstehen musst du, dass dies nur der Kern des ganzen Liedes sein kann.
Yep.
Mhm. Und dann hat mein Kopf automatisch gemacht, verstehen, du musst.
Ja.
Und ich hatte einen kleinen grünen Kobold vor den Augen.
Mit so komischen, abstehenden Ohren, ne?
Ja.
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 Ja, um das Ganze mal kurz zusammenzufassen. Soll ich, willst du?
Oh, no.
Also, wir sind hier jetzt tatsächlich in der Entstehungsmythologie. Zedda ist die Urmutter oder die Mondfrau. Die wird verheiratet mit Kikasut, dem Herrn der Vögel.
Okay, dann kann ich wenigstens was einwerfen. Ich mag nämlich, dass hier steht, sie wird für einen herrlichen Federumhang verkauft.
Ja.
Ich mag dieses Bild, dass er nicht sagt, naja, die wird verheiratet oder der Federumhang oder es ist Mitgift oder so. Nee, sie wird verkauft. So.
Mhm. Okay.
Also das fand ich schon sehr, sehr deutlich. Also sie singt da halt ihr Lied oder ist beim Spinnen und Kikasut sieht sie eben und möchte sie haben.
Mhm.
Und sie wird verkauft. Für einen herrlichen Federumhang, aus dem ihr Vater die Wolken formen will.
Mhm.
So, du darfst wieder.
Ach, alles gut. Ist völlig in Ordnung. Nee, ja, das war jetzt auch eigentlich nur die Kurzfassung. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es halt dann wieder nur quer gelesen. Von deswegen ist es immer gut, dass du das dann so genau liest, damit ich nämlich dann in meinem, ich fasse das mal eben schnell zusammen, weil wir kennen es ja alle, ein bisschen gebremst werde.
Ja, und das war so dieses, da bin ich halt sofort drauf angesprochen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ein Mitgift ist ja im Endeffekt auch nicht viel anderes, als ich verkaufe meine Tochter, aber ich umschreibe es in schön. Und da steht halt direkt, also zumindest in meiner Ausgabe steht direkt, Zedda wird verkauft. Und es kommt ja unterm Strich auch keine glückliche Ehe dabei raus.
Nein, überhaupt nicht, genau. Wie das halt also, bei so arrangierten Ehen durchaus üblich ist, ne?
Also Zedda versucht ja auch, da irgendwo was draus zu machen, aber Kika Sud verliert recht schnell anscheinend das Interesse an ihr. Trotz allem kommen aus dieser Beziehung irgendwo 9 Kinder heraus, die ihr dann aber Kika Sud wieder wegnehmen will und sie versteckt 2 Kinder davon.
Genau.
Und zwar Jana und Lingit. Mhm. Und der Mythologie zufolge ist Jana die große Mutter und die Matriarchin der Sisi.
Genau.
Und die Sterblichen stammen von Lingit ab.
Genau.
Also mit Sterblichen sind aber auch durchaus die Quanuk gemeint.
Ja, und da die Menschen und die, ne, also Hernestiri und wie auch immer. Jedenfalls, ja, die Sisi werden halt so ein bisschen als unsterblich hingestellt, sind es aber nicht. Sie sind nur sehr, 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 sehr langlebig.
Ja, ich wollte es nur trotzdem erwähnen, weil es heißt, aus unserer Warte wären ja auch sowas wie Quanuk irgendwo ein Fabelwesen.
Ja.
Mhm. Von daher.
Da wären die nicht mit Mensch gleichgesetzt, ne?
Also, so meinst du. Jetzt auf den ersten Blick wären es für mich irgendwo, vielleicht könnte man auch unter quasi mit bei den Sisi mit reingruppieren, aber nee, die sehen sich bei den Lingit.
Ich glaube auch tatsächlich, dass die Formulierung ist, die Sterblichen, wie du und ich, stammen von Lingit ab. Mhm. Und nicht die Menschen.
Ja, deswegen meine ich ja. Mhm. Aber woher weiß ich denn, dass die Quanuk nicht vielleicht genauso langlebig sind wie...
Das steht da. Und die Sterblichen aber, wie du und ich, Simon Freund. Ja.
Erbsenzähler. Das steht da. Ja.
So.
Jetzt steht's da, aber ich wusste es ja vorher nicht.
Gut. Kurz zusammengefasst, Lingit und Jana, Kika Sud und Zedda oder die Sisi-Äquivalente mit Sumiru und Izuki, ne? Mhm. Nur so, weil irgendjemand hat auf dem Discord kommentiert, dass das so nett ist, dass wir die Namen immer nochmal so richtig einordnen, damit man nochmal genau weiß, wer wann, wo und was und wie.
Ja, wobei ich sogar ich mittlerweile so weit bin, dass ich mir bei dem Hafner habe ich es vergessen, aber dass ich speziell, wenn ich gewisse Fragen habe, doch mal hinten im Anhang nachgucke. Ich würde ihn jetzt nicht komplett durchlesen.
Ja, von oben du bis hast, unten. Aber mit Hafner wärst du auch nicht weit gekommen. Mit Sangfugol, den hättest du gefunden, aber Hafner.
Kann sein.
Hätte dir nicht geholfen, weil du ja auch nur die Namen da stehen hast.
Ja, ne? Vielleicht bin ich deswegen nicht drauf gekommen, weil ich an diese Nebenperson definitiv nicht gedacht habe.
Ja, macht ja nichts.
Ja, stimmt, da steht nur einen Hafner.
Genau.
Mhm. Da musste ich tatsächlich nicht an Sandvogel denken, sondern an...
An Strupp.
Strupp, genau.
Ja.
Weil er ist ja auch ein Hafner, im Zweifelsfall. Also.
Aber er ist ja, er ist Narr und auch Sänger Hafner, Schrägstrich. Aber eigentlich ist er ja...
Ja, eher Narr, aber ihm ist angeboten worden, nach Naglimund zu kommen. Und Simon wusste ja beides. Mhm. Weil der hatte ja Strupp damals belauscht in dem Stellen.
Genau.
Also deswegen war jetzt meine erste Gedanke damals an Strupp und nicht an den anderen.
Ja, jo. Ende vom Kapitel.
Ja.
Fassen wir zusammen. Wir treffen Binabik, wir treffen Kantaka, wir laufen 1,5 Tage im Wald rum und wir lernen mit Sumiru und Izuki kennen. Oder Zedda und Kika Sud.
Zumindest die Geschichten von ihnen.
Richtig. Und damit quasi die Schöpfungsgeschichte von Ostenart. So mal.
Füllt bei anderen Leuten ganze Bücher.
Ja, aber die sind dann noch langatmiger.
Ja, abgesang. Oder wird dann noch irgendwas mir nahebringen, was ich überlesen habe?
Ich überlege gerade, aber ich glaube, es gibt dieses Mal tatsächlich nichts. Ja, es ist nett. Sagen wir mal so, wenn man was mitnehmen sollte, ist zum einen sicherlich, dass das Binabik mehr über Simon weiß, als er zugibt.
Trotz allem, auch Simon sehr vorsichtig ist, erzählt er auch mehr als Binabik, habe ich den Eindruck. Oder Simon, weil wir lesen es ja trotzdem einigermaßen aus Simons Perspektive, oder Simon hört einfach nicht richtig zu. Das ist natürlich auch sein Fall.
Mhm.
Aber ich habe schon den Eindruck, dass so unterm Strich Simon mehr aus sich von sich heraus hergibt als Binabik wiederum. Weil ich habe das Gefühl, über Binabik weiß ich nicht viel, außer dass er ein Troll ist.
Und einen Wolf hat.
Und einen Wolf hat. Und wie er zu dem Wolf gekommen ist und Geschäfte irgendwo im Süden macht.
Mhm. Hm. Ja, das ist noch so ein bisschen vage alles, ne? Aber das wird sich schon im Laufe der nächsten Kapitel klären.
Ja, aber weil es mir gerade einfällt, so viel zu dem Thema, kann Binabik lesen und hat er im Manuskript gelesen. Woher sollte sonst Simon das Manuskript haben? Und vielleicht kennt ihr zumindest Binabik den Namen Morgenes. Und damit wären wir bei der Burg. Und wie sollte sonst Simon an das Manuskript kommen, wenn er nicht auf der Burg wäre? Also ich habe doch noch eine Theorie gefunden. Jetzt kommt wieder das Kommentarschild in ganz, ganz groß. Das ist kein Kommentar.
Ja, nein, das klärt sich aber auch alles. Ich finde es nur sehr schön.
Ja, aber manche Theorien kommen halt dann doch erst beim Reden.
Ja, macht ja nichts, ist doch alles gut. Okay, ja, wie schon vermutet, eine Stunde. Gibt jetzt nicht so viel her dieses Mal. Mhm. Was aber auch nicht weiter schlimm ist.
War noch relativ von der Seitenanzahl kurz.
Ja, wir müssen uns nicht länger aufhalten als nötig, denke ich, ne?
Nö.
Okay, Abgesang.
Ihr könnt uns finden bei Facebook und Instagram. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter zgetpodcast@gmail.com.
Bei allen Kontaktversuchen bitte, bitte, bitte denkt dran, dass ihr eine Spoilerwarnung vorweg schickt, wenn ihr euch über irgendetwas austauschen möchtet, was in der Zukunft der aktuellen Podcast-Episode liegt, um es mal so einfach zu formulieren. Es sei denn, ihr besucht uns auf unserem Discord-Server, da gibt es einen speziellen Kanal, der für sämtliche Spoilereien offen ist.
Und den wir euch auf Anfrage gerne freischalten, weil wenn ihr das nämlich vorher nicht die Anfrage stellt, dann seht ihr diesen Kanal nämlich nicht. Also bevor ihr da verwirrt in der Gegend rumirrt, fragt.
Du kriegst eine persönliche Mitteilung, wenn du auf dem Server neu bist, dass den Schriftrollenträgerrolle, dass die auf Anfrage bei der Moderation zu haben ist. Das habe ich inzwischen eingerichtet. Aber da wir ja beide nicht mehr neu auf diesem Server sind, kriegen wir das natürlich nicht zu sehen, ist schon klar. So, und ihr findet uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, ach, und wo sonst auch noch immer. Und wir freuen uns über Bewertungen und Rezensionen zu unserem Podcast.
Vor allen Dingen über die 5 Sterne.
Je mehr, desto besser. Wirklich, wir freuen uns da wirklich drüber.
Und jede schriftliche Rezension wird 2-3 Mal gelesen, Minimum. Und wir freuen uns noch mehr.
Genau so. Gut, Sabrina.
Ja?
Das ist jetzt schon Episode 9. Das ist schon fast Halbzeit.
Ja, fehlen noch 2 Folgen. Aber ja, wir werden aber ab der nächsten Folge 2-stellig.
Ja, das werden wir. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und tschüss von mir. Wir hören uns in 14 Tagen.
Bald.
Außer, dass wir jetzt Herrn Binbin Ekegabinnik kennenlernen?
Das darfst du sagen, das kriege ich nicht hin.
Binbin Ekegabinnik, das ist nun wirklich nicht schwierig. Es gibt noch mehr so Zungenbrecher. Ich sag nur Jao Etino KI.